Ich dachte, wir können einfach dieses Lied singen und nach Hause gehen.
Because this song tells us in simple way all the important points.
Weil uns dieses Lied auf einfache Weise alle wichtigen Punkte mitteilt.
It's not just a song,
es ist nicht nur ein Lied, es sollte unsere Wirklichkeit und Praxis sein. Oft singen wir, aber wir wissen gar nicht, was wir singen, und wir fühlen auch gar nicht, was wir singen. Dieses Lied ist wunderbar. Nichtsdestotrotz können wir weiter Gemeinschaft haben bezüglich der Gesetze des Reiches. Aber bevor wir dort hineingehen, möchte ich gerne noch mal was betonen. Wie viele Könige kann es in einem Reich geben? Einen? Bist du dir da sicher? Nicht zwei? Hast du jemals ein Reich mit zwei Königen gesehen? Dieses Reich wird große Schwierigkeiten haben. Wie viele Könige können wir denn dann in Zion haben? Nur ein? Bist du dir sicher? Nur einen? Oder möchtest du die Nummer zwei sein? Aber unglücklicherweise ist die Situation heute, dass jede Gruppe ihre eigenen Könige hat. Es gibt einen König, es gibt einen Assistenzkönig, einen Stellvertretenden. Es ist so kompliziert. Wir ersetzen gerne Christus. Und ich möchte das noch einmal betonen. Die Probleme in Israel fingen an, als sie Gott als ihren König ablehnten. Wir haben einen wunderbaren König. Wer kann größer sein als Christus? Und was ist mit der Priesterschaft? Wie viele hohe Priester haben wir? Nur einen, siehst du? Selbst unsere jungen Brüder wissen das. Nur einen. Nur einen. Der Herr ist der große, hohe Priester heute. Wir sind die Priester, die zusammen dienen, die diesem wunderbaren, großen, hohen Priester folgen. Wir dienen ihm nicht einfach nur in uns selbst, durch uns selbst. Nein, Christus ist unser wunderbarer, hoher Priester. Himmlischer Hohepriester, niemand kann ihn ersetzen. So wie George heute Morgen mitteilte, unser Herr ist beides, der König und der Priester. Niemand kann ihn ersetzen. Wer wagt es, ihn zu ersetzen? Und wir, sein Volk, wie wagen wir es? Wie können wir es wagen, jemand anderen mehr zu erheben als diesen wunderbaren König? Jeder erhebt nur die Person und ersetzt die Person Christi. Wir ersetzen Christus. Wir sollten das nicht machen. Nichts beleidigt den Gott mehr als jemand, der ihn ersetzen möchte. Und dies ist die erste Sache, die nach 500 Jahrhunderten, nachdem Christus weggegangen ist, und zwar das Papsttum, das durch den Feind aufgerichtet wurde. Der Papst, der die Autorität Christi ersetzte, er ist als Pontifex bezeichnet, der Mittler zwischen uns und Gott. Er ist der Brückenbauer zwischen uns und Gott. Aber die Bibel sagt, es gibt nur einen Mittler. Wer ist das, der Papst? Und dann, und dann habe ich erfahren, wie jemand gesagt hat, der Vater hat den Sohn gesandt, der Sohn hat den Geist gesandt und der Geist ist jetzt auf diesem Bruder. Und wenn du Gemeinschaft haben willst, dann musst du zu diesem Bruder gehen. Meine Güte.
Who is the mediator?
Wer ist der Mittler? Wie viele Mittler gibt es?
Are you the mediator?
Bist du der Mittler?
So when you have a problem, which mediator do you go to?
Wenn du ein Problem hast, zu welchem Mittler gehst du dann?
Are you sure? Oh, you
bist du dir sicher?
So.
Nein, du wirst Bruder so und so anrufen.
Your first mediator.
Das ist dein erster Mittler. Ich ermutigte immer die Brüder, wenn sie eine Frage haben, geh zuerst zum Boss. Geh zuerst zu ihm. Wer kann dir bessere Ratschläge geben? Wie ist sein Name nach Jesaja Kapitel 9, Vers 6? Wer ist der wunderbare Ratgeber? Du? Paulus? Der Apostel Paulus? Petrus? Johannes? Die erste Person, zu der du gehen musst, ist unser Herr Jesus. Er ist der große, hohe Priester. Er ist der, der alle Zeit für dich einsteht. Was sollen wir als Priester tun? Wie sollen wir die Priesterschaft praktizieren? Wir brauchen mit diesem großen, hohen Priester. Wir müssen lernen, ihn zu fragen. Geh zu ihm. Er ist der eine, der schon oben ist und das Ziel erreicht hat. Hebräer Kapitel 8 sagt, das ist die Hauptsache, worüber wir reden. Das ist die Hauptsache. Wir haben solch einen großen hohen Priester. Und wo ist er jetzt? Er hat die Himmel durchschritten und dient jetzt in der Stiftshütte, die nicht von Händen gemacht ist, in dem Heiligtum. Und er ist dort und steht in Kapitel 7, er steht alle Zeit für uns ein. Stehst du alle Zeit für die Heiligen ein? Nein. Aber es gibt einen, der alle Zeit für jeden von uns einsteht. Wenn du ein Problem hast, zu wem willst du dann in der Gemeinde gehen? Im Haus des lebendigen Gottes. Wenn wir bekennen, dass er unser großer hoher Priester ist und der uns aufs Völligste erretten kann, wer kann dich aufs Völligste erretten? Nur einer. Vielleicht kann deine Frau helfen. Vielleicht können andere Brüder helfen. Wer kann helfen? Wir gehen immer gerne zu Menschen, zu Personen, um nach Hilfe zu suchen. Aber wir haben solch einen großen, himmlischen, hohen Priester. Bitte ersetzt ihn nicht. Wenn die Geschwister ein Problem haben und zu dir kommen, was macht ihr? Setz dich hin, ja, ich bin dein Ratgeber, sag mir bitte dein Problem. Tust du das nicht? Sarah, wenn du eine Frage und ein Problem bei der Arbeit hast, zu wem gehst du? Zu deinem Vater. Die Antwort ist, als erstes schautest du auf deinen Vater. Dann wusste ich, ja, oh, ich weiß, er ist dein Helfer. Lerne, zum Herrn zuerst zu gehen. Er ist der große, hohe Priester. Wie bringe ich die besten Opfer dem Vater? Gib mir deinen Ratschlag. Wer weiß am besten, wie wir das Beste zum Vater bringen und unseren himmlischen Vater zufriedenstellen können? Geh zu ihm. Simon, lerne, zu unserem großen himmlischen Hohepriester zu gehen. Er ist nicht nur im Himmel. Offenbarung 1 sagt, er wandelt mitten unter den goldenen Leuchtern. Wenn du denkst, er ist im Himmel, dann ist er so weit weg. Und dann kann er dich vielleicht gar nicht hören. Doch, er kann dich hören, weil er ist nicht nur dort oben, sondern er ist auch in dir. Und er wandelt auch mitten und in den Gemeinden, unter den goldenen Leuchtern. Aber warum gehen wir immer zu den Menschen? Wir haben solch einen wunderbaren, großen Hohenpriester, der in unserer Mitte wandelt. Wenn jemand zu dir kommt, lerne ihn zum Herrn zu schicken, zu dem großen himmlischen Hohenpriester. Bist du der wunderbare Ratgeber? Wisst ihr, der Heilige Geist ist als der Geist des Rates bezeichnet. Jesaja 11, er ist der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes. Weil wenn du die Weisheit hast, dann brauchst du auch das Verständnis. Und dann sollst du nicht denken, du weißt schon alles, sondern du brauchst immer noch das Ratgeben. Er ist dein Ratgeber, ein wunderbarer Ratgeber. Und dann ist er auch deine Kraft, es auszuführen. Ansonsten denkst du, ich verstehe alles, aber du kannst es immer noch nicht tun, weil dir die Kraft und die Macht fehlt. Und dann musst du noch mehr erkennen. Er ist der Geist der Erkenntnis, nicht der Doktrine, sondern dass du weißt, was du tun musst, um es auch auszuführen. Vor kurzem habe ich einen Ventilator installiert und ich dachte, es ist super einfach. Ich habe die Anleitung gelesen und habe gedacht, ich kann das machen. Aber als ich es begonnen habe, habe ich gemerkt, ich bin 81 Jahre alt. Ich brauche Kraft, um ihn hochzuhalten. Und dann brauche ich noch mehr Verständnis, um zu sehen, wie das funktioniert. Und dann gab es so viele unerwartete Schwierigkeiten. Und wen soll ich für Hilfe anrufen? Denkt ihr, der Herr kennt sich mit Elektronik nicht aus? Wir brauchen all seine Hilfe, insbesondere heute im Reich und in der Priesterschaft. Denkt nicht, die Priesterschaft ist einfach. Ein Königreich von Priestern ist nicht leicht. Aber wer wird es uns lehren? Wer wird uns leiten? Denkst du, Gott wird einfach auf dich schauen? Okay, Rebecca, finde es selber raus. Nein, das ist nicht nötig. Geh zum großen himmlischen Hohepriester. Der weiß, was zu tun ist. Er ist genau das, was wir nötig haben, steht geschrieben. Ihr müsst ihn fragen. Fragt ihn. Fragt diesen großen himmlischen Hohepriester. Es gibt keinen anderen. Keiner kann ihn ersetzen. Und er ist der einzigartige König mit Autorität. Was werden wir sonst im Reich tun? Wie kämpfen wir den Kampf? Wie werden wir gewinnen? Er hat ihn gekämpft und gewonnen. Er ist der Sieger. Und Paulus hat das erkannt. Darum hat Paulus in 2. Korinther 2 gesagt, dass er uns alle Zeit im Sieg einherführt. In jeder Situation ist Paulus siegreich. Warum? Weil er so stark war? Nein. Weil dieser wunderbare König ihn in dem Sieg geleitet hat, in jeder Situation. Und wir haben es schon heute Morgen erwähnt, dass er uns mehr als Überwinder gemacht hat und nichts kann uns von ihm scheiden. Er hat alles, was wir brauchen, aber wir müssen zu ihm kommen und eine Beziehung mit ihm haben, Zeit mit ihm verbringen. ihn kennen, lernen, ihn entdecken. Der Herr sagt, komm zu mir. Aber wir sind so fähig, denken wir, und sagen, Herr, lass mich es tun, okay? Ja, das ist unser Problem. Ich hätte John Yao anrufen sollen, mir mit dem Ventilator zu helfen. Da hätte ich Stunden gespart. Aber geistlich denken wir immer, wir können es machen. Ich kann damit umgehen. Möge der Herr uns erleuchten. Wir brauchen Erleuchtung. Wir müssen ihn erkennen. Mehr und mehr und mehr. Denkt nicht, ihr kennt ihn schon. Nein. Jede Situation ist anders. Jede Situation ist neu. Und wir müssen zu ihm gehen und sagen, Herr, hilf mir. Darum steht im Psalmen geschrieben. Der Psalmist hat so häufig nach Hilfe gerufen. Es beschreibt nicht nach deine und meine Situation, nein, es beschreibt, wie unser Christus auf dieser Erde gelebt hat, mit allen Problemen, die ihn umgeben haben, mit allen Angriffen des Feindes und wie er als ein Mensch, nicht als Gott selbst, nein, er hat als Mensch zu Gott gerufen und zwar alle Zeit. Alle Zeit rief er, schrie er zu Gott. Wir lasen in Hebräer 5, dass er gehorsam gelernt hat und zu Gott gerufen hat. Und warum habt ihr das in den Evangelien nicht gelesen und gesehen? Habt ihr das in den Evangelien gelesen, dass er alle Zeit zu Gott gerufen hat? Hast du das hier gelesen? Nur im Garten Gethsemane. Sorry, er hat nicht alle Zeit geschrien. Wenn du eines Tages entdeckst, dass die Psalmen nicht über deine oder meine Probleme reden, was hat der Herr gesagt am Ende vom Evangelium von Lukas? Die Psalmen und Mose und die Propheten reden von mir. Nicht über dich und mich, sondern über ihn. So beeindruckend. Geht zu ihm. Denkt nicht, dass das Leben des Reiches leicht ist. Es ist nicht einfach. Wisst ihr, das menschliche Leben ist nicht einfach. Selbst das Familienleben ist nicht einfach. Ist dein Eheleben einfach? Siehst du, er wagt es nicht zu antworten. Weil niemand sagen kann, dass das Eheleben leicht ist. Aber was ist mit dem Leben des Reiches? Mit Sicherheit nicht einfach. Besonders wenn du einen sehr hohen, wunderbaren, himmlischen Standard hast. Wir sind nicht in einem irdischen Reich, wir sind in einem himmlischen Reich. Wie unser Bruder mitgeteilt hat, wir wurden versetzt, wir wurden in ein anderes Reich versetzt, in eine andere Welt. Das ist nicht leicht. Eine andere Welt mit einem höheren Standard, das ist nicht leicht. Du gehst jetzt zur Uni. Denk nicht, es ist so leicht wie die Highschool. Erwarte Herausforderung. Möge der Herr uns barmherzig sein.
Oh, okay. I hope our spirit is not very low.
Ich hoffe, unser Geist ist nicht so leer.
It's okay, no problem. Right. So this is why we need to realize the kingdom that we are in today.
Darum müssen wir das Reich erkennen, in dem wir uns heute befinden. Das ist nicht eine Doktrine und Lehre. Es ist ein Bewusstwerden. Wenn wir nur darüber reden, und könnt ihr nach Hause gehen und es gleich vergessen. Nein, wir brauchen eine tiefe Erkenntnis, dass wir mit etwas zu tun haben, das sehr echt ist, berührbar ist. Die geistlichen Dinge sind unsichtbar, aber wahrhaftig. Ihr seht sie mit den physischen Augen nicht, aber mit den Augen eures Verständnisses. Die müssen erleuchtet werden, wie Paulus gebetet hat. Und wenn wir in dieser Konferenz nur irgendetwas gelernt haben über das Reich, das ist nicht gut genug. Dann könnt ihr heimgehen und es vergessen. Aber ihr müsst eine tiefere Erkenntnis in eurem Herzen bekommen, die Augen des Herzens zu erleuchten, damit ihr es seht, damit wir sehen, nicht mit unseren physischen Augen. Wir sehen und erkennen das Reich mit unseren geistlichen Augen. Gesegnet sind die, die sehen. Nur wenn ihr seht mit euren geistlichen Augen, dann könnt ihr es erfassen und dann könnt ihr es erfahren. Man sagt ihr nur, lob den Herrn, wir sind im Reich. Und dann gehst ihr heim. Nein, ihr habt nicht die Wahrnehmung. Ihr habt nicht das Sehen.
You can forget about it.
Dann könnt ihr es vergessen.
How many conferences we went through in the past?
Durch wie viele Konferenzen sind wir gegangen? Nach der Konferenz haben wir es verstanden und tun es ins Bücherregal und sagen, okay, was kommt als nächstes und was kommt als nächstes? Und wir haben so viele Konferenzen und okay, wir wissen viel Wissen, aber wo ist die Wirklichkeit? Die Leute können sagen, ja, wir wissen von der Priesterschaft, aber die Frage ist, tut ihr es, praktiziert ihr es? Es ist nicht eine Angelegenheit des Wissens. Ich bin daher sehr besorgt. Vielemals, wenn wir nur Gemeinschaft haben und Botschaft geben, dass es nur Information ist. Aber es soll hier nicht nur Information sein, sondern unsere innere Erkenntnis. Ihr müsst es selbst zuerst sehen, ansonsten könnt ihr anderen nicht helfen. Amen. Wir kommen jetzt zurück. Ich habe meine Uhr vergessen. Wir kommen zurück zur Verfassung. Lasst uns zu Matthäus gehen. Der Herr hat in Matthäus Kapitel 5, was er dort gesagt hat. Wir haben gestern die Natur erwähnt. Was bedeutet das? Was für eine Art von einem Volk sind wir? Wenn wir so viele illegalen Einwanderer haben, die in unser Land kommen, das sind alles Menschen einer anderen Natur, anderer Hintergrund, andere Praktiken. Viele Kriminelle kommen rein. Viele furchtbare Menschen, Terroristen. Was wird mit aus diesem Land werden? Komm, wir sind noch sehr offen für alle Arten von Menschen. Wir sind sehr liberal. Denkt ihr, das Reich Gottes wird allerlei verschiedene Menschen akzeptieren? Ja, allerlei wiedergeborene Menschen von verschiedenen Nationen, aber um reinzukommen, musst du wiedergeboren sein. Es sind die Menschen, das Volk des Reiches. Es ist das Volk des Reiches. Unser Bruder erwähnte, wie kann es sein, dass es nur 144.000 gibt? Es gibt so viele Christen heute. Ich weiß nicht, wie viele echte, wahre Christen es gibt, aber solange Christen als Religion bezeichnet sind, mit der katholischen Kirche müssen es ungefähr 2 Milliarden sein. Aber wie kann es sein, dass es nur 144.000 sind? Warum? Wo ist der Rest? Sind die nicht gerettet? Doch. Die sind gerettet. Aber sie sind nicht umgewandelt. Sie sind nicht aufs Völligste gerettet. Wir haben dieses Lied gesungen. Wie oft muss der Herr in dir arbeiten und dich verändern? Einmal im Monat? Täglich. Ah, du erinnerst dich an dieses Lied. Ändere uns täglich. Stärke uns täglich. Wandle uns um täglich. Arbeite an uns täglich. Ihr wisst, was ihr da singt, oder? Darum gibt es hier nur 144.000. Wollt ihr nicht einer von diesen 144.000 sein? Wie werdet ihr das tun? Es ist eine bestimmte Art von Volk. Der Herr muss unsere Natur, unser Wesen verändern. Es muss Umwandlung geben. Wir müssen einen armen Geist haben, der nicht mit so vielen Dingen gefüllt ist. Das ist das allererste in uns vor der Verfassung. Was für eine Art von Volk sind wir, die zu diesem Reich gehören? Da ist es gut, wieder noch einmal das zu lesen. Matthäus 5. Gesegnet, selig. Sind wir selig? Dieses Wort ist sehr schwierig zu übersetzen. Selig. Gesegnet. Schwer.
Literally means happy.
Schrift.
Are you happy?
Buchstäblich heißt es fröhlich. Warum bist du fröhlich?
Are you satisfied?
Bist du zufriedengestellt?
Sarah,
bist du fröhlich?
Why? You got a good
Warum?
Job?
Weil du einen guten Job hast?
You got a new house?
Weil du ein neues Haus hast?
Nice everything?
Und ein schönes Alles? Weil du ein Tesla hast?
Are you happy?
Bist du fröhlich?
What are you happy about?
Worüber freust du dich?
Have you ever thought receiving God's kingdom?
Hast du jemals daran gedacht, dass es das Wunderbarste ist, was jemals in deinem Leben passiert ist, das Reich zu empfangen? Das wird dein Herz wirklich zufriedenstellen. Nichts kann dich zufriedenstellen. Nichts anderes. Davor dachte ich, so viele Dinge können mich zufriedenstellen. Wenn ich nur das habe, dann bin ich fröhlich. Und wie die Kinder, oh, ich will dieses Spielzeug haben, ich freue mich so sehr. Gib mir das Spielzeug. Und jetzt, was macht dich jetzt fröhlich? Das Reich. Wenn du das verpasst, dann wirst du heulen und Zähne knirschen. Du wirst nicht fröhlich sein, wenn du dieses Reich verpasst, wenn es kommt. Der Herr sagt, du hast es verpasst. Dann gibt es Heulen und Zähne knirschen. You won't be happy. Du wirst dich nicht freuen.
Nothing will last on this earth.
Nichts auf dieser Erde wird bleiben.
You're talking about winning a game.
Ihr redet Everybody's darüber, so ein Spiel zu gewinnen. Das sind alle so fröhlich, wenn wir ein Spiel gewinnen.
Winning.
Ihr habt Gewinnen erwähnt.
How long are you happy?
Wie lange freust du dich? Bis zum nächsten Tag.
But the next game is, takes a while,
bis zum nächsten Spiel.
Are you still so
aber
happy?
Bis zum nächsten Spiel ist es eine Weile. Aber zwischendrin bist du immer noch fröhlich?
How long will that happiness last?
Wie lange hält diese Freude? Für immer?
So you're not really very blessed.
Ah, dann bist du nicht wirklich sehr selig.
Are you happy, Shirley?
Shirley, bist du... Freust du dich?
You don't look very happy.
Ah, du siehst nicht so fröhlich aus.
No. Let me tell you. If the kingdom comes and you are
lasst mich euch sagen, wenn ihr in das Reich kommt und ihr seid ein Teil davon, ihr werdet außer euch sein. Könnt ihr euch vorstellen, mit dem Herrn im himmlischen Berg Zion zu stehen? Aber wenn ihr nicht heute im Zion seid, wie könnt ihr dann an jenem Tag in Zion sein?
It depends on what you see.
Es hängt davon ab, was du gesehen hast, was du erkannt hast.
So, blessed are the poor.
Gesegnet sind die Armen im Geist. Ich habe nie einen fröhlichen, armen Menschen gesehen. Hast du? Aber dies ist eine besondere Situation, arm zu sein, wenn dein Herz mit so vielen Dingen gefüllt ist. Wie kann Christus in dein Herz einziehen? Erinnert euch an Epheser Kapitel 3, dass Christus in euren Herzen wohne. Ihr müsst daher arm im Geist sein und dafür müsst ihr so viele andere Dinge raus tun. Wenn dein Herz mit Müll gefüllt ist und zu einem Müllplatz wird, dann wirst du nicht sehr fröhlich und glücklich sein. Und gesegnet sind die, die trauern. Als der Herr auf dieser Erde war und die ganze furchtbare Situation der Menschheit gesehen hat, glaubt ihr, er war fröhlich? Wenn ihr zur Arbeit ins Büro geht und die ganzen Arbeiter seht und alle sind so beschäftigt mit den Dingen dieser Welt, wollen mehr Geld machen, mehr von diesem und mehr von jenem gewinnen. Und alle gehen sie verloren. Wie fühlt ihr euch dabei? Seid ihr glückselig? Trauert ihr für sie? Glückselig sind die Trauernden. Denkt ihr, als der Herr auf dieser Erde war, dass er so glücklich war? Wenn er diese ganze Situation in seinem Volk gesehen hat, die hohen Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Ältesten, die so schreckliche Dinge getan haben und wo sie passiert sind, wenn wir sehen, was in dieser Welt passiert, zum Beispiel was in New York City passiert, in Kanada, seid ihr da glücklich, fröhlich? Mo, bist du glücklich, wenn du die Situation siehst? Was machst du? Dich beschweren. Wisst ihr, wir sollten für sie trauern. Gesegnet, selig sind die Trauernden. Das ist der Grund, warum wir trauern. Nicht, weil wir es uns egal ist. Wir sehen diese schlimme Situation und wenn wir dann nicht trauern, das ist nicht normal. Das Volk Gottes ist kein kaltherziges Volk. Wir trauern. Wir fühlen die Situation, die um uns herum geschehen. Wir fühlen mit. Selig sind die Trauernden. Das bedeutet, du bist eine fürsorgliche, empathische Person. Du siehst den Zustand der anderen. Wenn du jemanden leiden siehst, bist du dann fröhlich. Du siehst so viele Menschen, die in der Religion gefangen sind. Bist du glücklich? Oder kritisierst du sie? Nein, gesegnet, selig sind die Trauernden. Wir müssen solch ein Volk sein. Wir müssen. Dies ist das Volk des Reiches. Und dann die Sanftmütigen. Und die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen und die reinen Herzens sind. Ihr müsst über alle diese Punkte träumen. Lest sie nicht einfach nur und vergesst sie wieder. Sagt dem Herrn, ich will solch ein Mensch sein, weil das die Natur des Volkes des Reiches ist und wir könnt nur solch ein Volk sein, wenn ihr Christus gewinnt, weil nur Christus solch ein Volk ist. Weil wir nicht wirklich barmherzig sind. Wir sind definitiv nicht so. Selig sind die reinen Herzen sind. Das soll dein Lieblingsvers hier sein unter diesen paar Versen. Selig sind die Friedensstifter. Wer ist der Friedensstifter in deiner Familie? Niemand antwortet. Vielleicht kriege ich eine Antwort, wenn ich frage, wer ist der Unruhestifter? Wir nennen uns alle Söhne Gottes. Bist du ein Sohn Gottes? Woher weiß ich, dass du ein Sohn Gottes bist? Weil du in den Herrn Jesus Christus glaubst als dein Retter. Nein, es steht hier anders. Es steht hier von den Friedensstiftern geschrieben. Bist du ein Sohn Gottes also? Natürlich bist du einer. Aber woran erkennen das die Leute? Du kannst sagen, ja, ich bin wiedergeboren, aber woher weiß ich, dass du wiedergeboren bist, wenn du ein Friedensstifter bist? Ansonsten wirst du Leute rausschmeißen, die nicht deiner Meinung sind, die nicht auf einer Wellenlänge sind wie dir, sondern etwas anderes machen, wie du es von ihnen erwartest. Die Friedensstifter. Wir sind die Friedensstifter. Darum gibt es keinen Frieden in der Welt und auch in der Religion gibt es keinen Frieden. Aber der Herr ist als der Fürst des Friedens bezeichnet. Das Volk des Reiches ist ein friedvolles Volk. Das heißt nicht, dass wir nicht für die Wahrheit stehen. Nein, aber macht es im Frieden, friedfertig. Tut es friedsam. Wir sind ein Volk der Friedensstifter. Und wenn du solch eine Person bist, wirst du nicht andere verfolgen, sondern du wirst verfolgt werden. Lob den Herrn. Es ist gut, wenn die Leute dich verfolgen, dann sei nicht böse. Du sollst sagen, lob den Herrn. Danke für deine Verfolgung, du hilfst mir ins Reich zu kommen. Einmal, als ich rausgeworfen wurde, habe ich einen Bruder gesehen. Und ich habe ihm gesagt, danke vielmals, sag bitte danke an diesen lieben Bruder, der mir geholfen hat, das Reich zu gewinnen. Weil, wenn ihr mich verfolgt, ist das der beste Weg für mich, das Reich zu gewinnen. Oder bevorzugt ihr, Verfolger zu sein? Wenn ihr Verfolger seid, dann werdet ihr das Reich verlieren. Aber wenn du ein Verfolgter bist, dann wirst du das Reich gewinnen. Verfolgt um der Gerechtigkeit willen. Denn ihnen gehört das Reich, der Himmel. Lobt den Herrn. Wie vielmals wurdest du schon verfolgt? Noch nicht bisher. Okay, lobt den Herrn. Das ist auch gut.
So, praise the Lord.
Lobt den Herrn. Selig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen schmähen und verfolgen und alles Böse gegen euch reden und damit lügen. Ihr denkt vielleicht, oh, der arme John. John wird sagen, nein, lobt den Herrn. Wird euch sagen, ihr werdet sehr fröhlich. Warum war Johannes traurig in Patmos? Er war traurig wegen dem Zustand der Gemeinden. Denkt nicht, dass er traurig war, weil er in Patmos saß. Vielleicht war es sogar eine ganz gute Zeit, wo er lange Zeit hatte, der Gemeinschaft mit dem lebendigen dreieinigen Gott. Deswegen ist Gott ihm erschienen. Wollt ihr, dass Gott euch erscheint, dann geht nach Patmos. Geht nach Patmos. Meine Erfahrung ist wirklich so, je mehr ihr verfolgt werdet, um seines Zeugnisses und seiner Gerechtigkeit willen, um seines Namens willen, um der Wahrheit willen, lasst mich euch sagen, ihr werdet glückselig euch fühlen, anstatt böse und bitter zu sein. Wisst ihr, ich kenne viele Leute, die bitter waren. Bis zum heutigen Tag so bitter sind. Aber warum seid ihr bitter? Ihr solltet dankbar sein, weil euer das Reich der Himmel ist. Es hängt davon ab, was eure Vision ist. Nächstes Mal, wenn euch jemand verfolgt und Böses über euch sagt, werdet nicht böse. Lernt das. Das ist nicht einfach, aber lobt den Herrn. Darum hatten die Apostel keine Angst, Märtyrer zu werden. Das gab dir wenigstens eine Möglichkeit, dein Leben als ein Trinkopfer auszugießen zum Genuss für Gott. Eine wunderbare Gelegenheit. Dies ist das Volk des Reiches. Es sind nicht die, die andere verfolgen, sondern die, die verfolgt werden. Ist dies eine Lehre? Nein, das ist keine Lehre. Dies ist das Volk des Reiches. Und wenn Gott nicht solche ein Volk hat, dann ist diese Verfassung nutzlos. Wir haben so viele US-Bürger hier, die gar nicht von der Verfassung wissen wollen. Sie wollen dieses Land in etwas anderes verwandeln. Was für ein Volk sind sie denn dann? Darum, dieser Herr T., ich nenne ihn Herr T., er möchte dieses Land wieder groß machen. Darum hassen ihn viele Leute. Wisst ihr, wir wollen das Reich der Himmel bekannt machen. Lobt den Herrn. Darum steht geschrieben, wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ihr könnt das nicht sein ohne die Wirklichkeit dieser Natur. Nur wenn ihr diese Natur Christi besitzt, in euch besitzt und dass sie in uns hineingebracht wird, dann können wir das Salz sein und das Licht. Ansonsten sind wir nur blinde Blindenführer.
So then the Lord began to say in chapter 17, because people will ask you, how do you know this chapter's the constitution? People will ask you that.
Dann sagt der Herr in Vers 17, weil die Leute werden fragen, woher weißt du, dass dies die Verfassung ist? Die Leute werden euch fragen, warum ist das die Verfassung? Vers 17 steht, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Jetzt hat er euch was über das Gesetz zu sagen. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu zerstören, weil die Leute sagen, wir brauchen nicht mehr das Gesetz, wir brauchen nicht mehr die Gebote. Denkt das nicht. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Den alten Bund? Ja, das war der Bund mit Gottes Volk, aber nicht das Gesetz. Denkst du jetzt, ihr könnt jetzt stehlen und töten? Weil es gibt kein Gesetz mehr. Der Herr hat es doch abgeschafft. Ich kann wieder Ehebruch begehen. Nein? Kannst du falsches Zeugnis ablegen? Kannst du alles, was du willst, begehren? Es gibt ja kein Gesetz mehr. Das ist verrückt, in solch einer Weise zu denken. Der Herr hat hier gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern es zu erfüllen. Wenn du das Gesetz zerstörst, bedeutet es, dass du gesetzlos geworden bist. Und die, die das Gesetz nicht erfüllen können und immer noch fordern, andere es zu erfüllen, das ist furchtbar. Es ist nicht gesetzlich, sondern furchtbar. Die Wörter reimen sich, furchtbar und gesetzlich. Das ist das, was die Pharisäer gemacht haben. Sie sagen es anderen zu tun, aber tun es selbst nicht. Das ist furchtbar. Es ist ein furchtbar gesetzlich. Er macht ein Wortspiel, Entschuldigung. Furchtbar gesetzlich. Ich bin nicht gekommen, es zu zerstören, sondern es zu erfüllen. Die Verfassung ist nicht dazu da, dass wir es anderen sagen, es zu tun, und er selbst tut es nicht, sondern es zu erfüllen. Der Herr hat es in einer sehr starken Weise gesagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, wird gewiss kein Jota oder Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschieht. Das ist ein sehr starkes Wort. Ich möchte jeden, der gegen das Gesetz ist, dass er sich das anhört. Das ist, was der König sagt, nicht was ich gesagt habe. Verfolgt mich nicht, aber ihr könnt es auch doch machen. Aber es sind nicht meine Worte, es sind die Worte des Herrn. Und dann warnte der Herr, wer daher eines dieser kleinsten Gebote auflöst, das kleinste der Gebote, und die Menschen so lehrt, wird der Kleinste heißen im Reich der Himmel.
I feel sorry for those who says we don't need the law anymore.
Ich bin sehr traurig über die, die sagen, wir brauchen das Gesetz nicht mehr. Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen das Gesetz nicht mehr. Ich denke, das sind die Geringsten unter den Geringen. Sie werden die Geringsten heißen im Reich der Himmel, die Kleinsten. Wer sie aber tut und lehrt, nicht nur lehrt, sondern auch, der sie auch tut, alle diese Gebote des Herrn tut. Tut nicht, werdet nicht Lehrer und keine Täter, ihr werdet mehr Schläge bekommen. Aber wer sie tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Ist das nicht wunderbar? Wir können sehen, wie wichtig diese Gesetze sind und diese Verfassung. Verfassung bedeutet einfach die Gesetze. Denn ich sage euch, jetzt sagt er sogar noch was Wunderbareres. Wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übertrifft, werdet ihr gewiss nicht in das Reich der Himmel kommen. Wow. Das ist sogar noch erschreckender. Ihr werdet gewiss nicht in das Reich der Himmel kommen. Das ist ernst. Das ist eine ernste Sache. Darum ist das Gesetz sehr wichtig. Könnt ihr euch vorstellen, wenn dieses Land gesetzlos würde und keine Verfassung mehr, jeder kann machen, was er will. Was wird aus diesem Land? Was wird aus diesem Land werden? Es wird sein wie die Hölle. Gefährlich hier zu leben. Nicht wahr? Wie ist die U-Bahn in New York?
Tabea?
Sie ist wunderbar, nicht wahr? Du nimmst jeden Tag die U-Bahn, nicht wahr? Nein, warum nicht? Das ist doch bequem. Es ist gefährlich. Warum? Weil sie so alt ist und die Mechanik der U-Bahn plötzlich kaputt geht. Ja, das auch. Nein, es gibt noch was viel Gefährlicheres als das. Es ist gesetzlos. Es ist gesetzlos. Und hier hat der Herr die Gerechtigkeit sogar angehoben. Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übertrifft, wie ist ihre Gerechtigkeit? Aber in Wirklichkeit haben sie keine Gerechtigkeit. Aber sie dachten, es ist die Gerechtigkeit des Gesetzes. Aber der Herr hat gesagt, im neuen Bund haben wir solch ein Leben in uns. Deswegen wurde die Gerechtigkeit des Gesetzes angehoben. Gefällt euch das? Warum hat der Herr die Gerechtigkeit höher geschätzt und angehoben, dass es schwieriger für euch ist, in das Reich zu kommen, um es euch schwerer zu machen? Oh, die 10 Gebote sind nicht schwer genug. Ich mache es euch noch schwerer. Ich mache es für unseren Bruder hier noch schwerer. Es ist zu einfach, in das Reich zu kommen. Ich mache es einfach schwieriger. Nein. Weil wir jetzt dieses wunderbare Leben haben, ist es leicht für euch. Es ist zu einfach, wenn ihr wieder in die erste Klasse, in den Kindergarten geht. Möchtest du das? Wollt ihr das? Nein? Sicher nicht? Es wird auch super leicht für dich sein. Wirst du das mögen? Nein, du willst. Du bist jetzt reif im Leben. Du hast die Fähigkeit. Du wirst herausgefordert und das ist gut für dich.
Praise the Lord. Don't you look forward to it?
Willst du, freust du dich nicht, an die neue Schule zu gehen? Right? Schau, yeah. Doch, du freust dich.
So, the uplifting of the standard of the kingdom of the heavens. It must be, because
das Anheben des Standards des Himmelreiches muss sein, weil es ist das Reich der Himmel. Es ist kein irdisches Reich mehr, weil wir haben jetzt das wunderbare Leben Christi in uns. Ansonsten wird das Reich der Himmel zu langweilig sein. Wirklich? Weil es zu leicht ist. Ja. Lob den Herrn. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und der Pharisäer nicht übertrifft, werdet ihr gewiss nicht in das Reich der Himmel kommen. Dann begann der Herr, über das Gesetz zu sprechen, in Vers 21. Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, er meinte hier die Zeit des Alten Bundes, du sollst nicht töten. Natürlich, das ist das Gesetz, das ist sehr klar. Insbesondere die Leute, die die andere umbringen wollen, sie freuen sich daran, weil ihr Vater der Satan ist, der Mörder von Anfang an. Wenn du in der Politik hier nicht einer Meinung bist, bang, am nächsten Tag bist du tot.
But the law in the new covenant in the kingdom of the heavens is much higher than that.
Aber das Gesetz im neuen Bund, das ist viel höher. Zur Zeit des Alten Testamentes, jeder, der tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Aber ich sage euch, jeder, der seinem Bruder zürnt, im Englischen steht hier, ohne Grund. Ich sage euch, ihr könnt diesen Teil ohne Grund streichen, weil das nicht in den älteren griechischen Manuskripten ist. Das hat jemand in den späteren Manuskripten hinzugefügt. Die Leute tun gerne was hinzufügen, so wie diese Leute hier, die wollen gerne das Gesetz ändern. Ihr könnt das rausstreichen ohne Grund. Das ist nicht von mir. Ihr könnt es im Internet nachlesen. Das ist nicht meine Idee. Schaut euch alle Informationen an. Sie werden sagen, dass dieser Satz ohne Grund, dass der eingefügt wurde. Die Leute freuen sich. Die Leute haben Freude daran, die ganze Zeit zornig zu sein, weil es einen Grund gibt. Ich bin zornig, weil sie versuchen immer einen Grund, um zornig zu sein. Darum haben sie das hinzugefügt. Aber es gibt hier keinen Grund, kein Weil. Streicht es durch. Ihr könnt das wirklich durchstreichen, weil es dort nicht war ursprünglich. Es stand dort nicht. Wer mit seinem Bruder zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Wie leicht sind wir böse aufeinander. Das bedeutet, wir geraten außer Kontrolle und können uns selbst nicht beherrschen. Eine der Tugenden, die wir hinzufügen sollen, wie Petrus sagt, ist welche? Selbstbeherrschung. Ihr braucht Selbstbeherrschung. Es ist nicht leicht. Denk nicht, Selbstbeherrschung ist so leicht. Ist es leicht, Rebecca, Selbstbeherrschung zu haben? Nicht nur für dich. Auch für die alten Leute. Es ist nicht leicht, nicht zu zürnen. Wenn jemand etwas sagt, wo du nicht einverstanden bist, dann gibt es sofort eine Reaktion. Nicht wahr? Ich will nicht, dass du dazu Amen sagst. Weil Amen heißt, so sei es. So sei es, ich kann. Du kannst zornig sein. Nein, du bist schon in der Gefahr des Gerichtes. Lerne, dein Temperament zu beherrschen. Zürne nicht. Weil zornig zu sein, ist schon das gleiche wie Mord. Jemanden töten. Johannes sagt, wenn du deinen Bruder hast, sei vorsichtig. Du hast ihn in deinem Herzen schon getötet. Seid nicht so leicht zornig. Das müssen wir alle lernen. Hier ist solch ein Gesetz, das uns das sagt. Wir denken, oh, ich bin doch zornig, weil ich habe ja einen Grund, weil er dieses oder jenes gemacht hat. Es gibt immer einen Grund, zornig zu sein. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der zornig ist, ohne dass er einen Grund hatte. Hast du jemanden gesehen? Jeder, der mit seinem Bruder zürnt oder mit seiner Sister, mit seiner Schwester.
Because they thought brothers are just brothers, so you can be angry with a sister.
Eine Übersetzung hat noch hinzugefügt, mit seinem Bruder oder mit einer Schwester. Weil hier steht nur Bruder, also kann ich mit den Schwestern zornig sein. Also dann muss deine Frau dir die andere Übersetzung vorlesen, hier steht auch Schwester. Weil die Brüder hier auch die Schwestern einbeziehen.
So, don't.
Seid nicht so. Wenn du zornig mit deinem Bruder bist, bist du dem Gericht verfallen. Wer aber zu seinem Bruder sagt, nichts nutz, Dummkopf, Idiot, das ist sogar noch schlimmer. Das ist noch schlimmer als Zorn, weil du bringst es durch deinen Mund zum Ausdruck. Das Messer kommt schon aus deinem Mund raus. Wenn du diesen Zorn nicht kontrollieren kannst, dann kommt es sehr bald über die Zunge. Es gibt so viele Dinge, die wir getan haben und dachten, es ist okay. Du wirst dem Hohen Rat verfallen sein. Das bedeutet, du kommst in den himmlischen Gerichtshof. Wer aber sagt, Narr, das ist furchtbar, soll der Gehenna des Feuers verfallen sein. Du wirst ins Feuer geworfen. Ich möchte euch nicht sagen, wo dieses Höllenfeuer ist. Darum geht es jetzt nicht. Aber ihr müsst euch daran erinnern, es gibt so etwas. Es ist einfach wie der Mülleimer. Ihr wisst, wo der Müll hinkommt. Wohin bringt der Müllmann den Müll, wenn ihn bei euch abholt? Dort werden diese solche Leute landen. Darum, wenn du deine Gabe zum Altar bringst. Ja. Wir wollen die Opfer bringen. Wir wollen Gott anbeten. Was sollst du tun? Wenn du auf deinem Weg bist, versöhne dich zuerst. Mach Friede mit deinem Bruder. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr zornig sein können. Aber Paulus sagt, okay, wenn ihr zornig seid, aber spätestens, wenn die Sonne untergeht, sollte auch dein Zorn untergegangen sein. Wenn du länger zornig sein willst, dann musst du am Morgen anfangen, zornig zu sein. Aber wenn du kurz zornig sein willst, dann sei am Abend zornig. Das bedeutet, halte es nicht in deinem Herzen fest. Weil wenn du es tust, wirst du dir selbst schaden. Nichtsdestotrotz, du sollst nicht töten, das ist das sechste Gebot. Du sollst nicht töten. Ihr seht hier, in allem, was der Herr hier sagt, basiert er auf den zehn Geboten in 2. Mose 20 oder 5. Mose 5. Alle von euch, besonders die jungen Leute, ja, schaut euch alle diese zehn Gebote an. Merkt sie euch und lasst sie auf euer Herzen eingegraviert sein, dass sie nicht nur dort in der Bibel stehen und ihr sie wieder vergesst. Ihr sollt nicht stehlen. Ihr sollt keinen Ehebruch, keine Unzucht treiben. Der Herr hat diese Generation eine ehebrecherische Generation bezeichnet. Jede Generation war ehebrecherisch, böse und ehebrecherisches Geschlecht. Denkt nicht, dass Unzucht nicht gefährlich ist. Nein. Es ist sehr, sehr wichtig. Es ist hier aufgelistet. Ich will nicht ins Detail gehen, weil es hier so viel gibt, worüber wir reden müssen. Aber wenn ihr ins Outline geht, hier im Outline, lasst uns zum Outline gehen und dann noch ein paar mehr Minuten und dann hören wir hier auf bis morgen Abend. Hier im Outline. A, also Teil 2, die Verfassung, das Gesetz von Zion, Römisch 2a, Selbstbeherrschung, und B, die Lust des Fleisches überwinden, Ehebruch und Ehescheidung. Du sollst nicht die Ehe brechen. Dies ist sehr ernst. Wenn ihr 1. Korinther lest und Galater, alle, die diese Dinge tun, werden mit Sicherheit nicht das Reich erben. Das ist eine ernste Warnung. Eine sehr ernste Warnung. Wir sind das Volk des Reiches. Erinnert euch, was das Wort sagt. Die Ehe ist heilig. Die Ehe ist heilig. Nehmt sie nicht leicht auf die leichte Schulter. Erinnert euch. Behaltet das in Erinnerung. Du sollst nicht die Ehe brechen.
All of us have to remember this.
Alle von uns müssen sich daran erinnern. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Hier in diesem Gesetz sagt es, wir müssen die Lust des Fleisches überwinden. Warum habe ich hier überwinden benutzt? Weil jeder die Lust des Fleisches hat. Aber wir müssen sie überwinden durch den Herrn. Wir haben das Leben des Reiches, das es überwinden kann in uns, weil es viel höher ist. Der Herr hat gesagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Du hast gesagt, ich habe es nicht gemacht. Aber dann sagt der Herr, den höheren Standard, wenn du schon eine Frau anschaust, sie zu begehren, hast du schon in deinem Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Du sagst vielleicht, du hast nicht die Ehe gebrochen. Hey, im neuen Bund, im Reich der Himmel, was in deinem Herzen ist, das ist schon da. Es existiert bereits. Wie der Mord. Wenn du jemanden hasst, hast du ihn in deinem Herzen schon getötet. Du musst kein Messer in sein Herz stechen, um Mörder zu sein. Ja, Ehebruch zu begehen ist nicht nur äußerlich mit dem Körper. Nein, es fängt im Herzen an. Ihr könnt daher sehen, es ist ein höherer Standard. Warum? Weil wir dieses wunderbare, höhere Leben haben. Der Herr wird dir kein Gesetz geben, das du nicht erfüllen kannst. Jetzt, da wir dieses wunderbare Leben bekommen haben, weil der Herr selbst jedes Gesetz erfüllt hat, jede Anforderung des Gesetzes, weil jetzt, wo er in uns wohnt, unser Leben zu sein, das bedeutet, dass er es auch erwartet, dass wir es schaffen können, weil wir sein wunderbares Leben in uns haben. Darum betone ich noch einmal heute Morgen, dass was für ein Volk des Reiches wir sind, wie das Volk des Reiches aussieht. Ich hoffe, dass diese kleine Gemeinschaft hilft. Ja, geht selber ins Outline. Zuerst wollte ich kein Outline machen, deswegen kam das Outline so spät, kurz vor Schluss, in der Nacht, kurz vor Mitternacht. An diesem Nachmittag habe ich entschieden, okay, ich mache ein Outline. Okay, wir nehmen Matthäus 5. Ich dachte, wir brauchen kein Outline, weil es in Matthäus 5 geschrieben steht. Aber letztlich dann doch. Und es tut mir leid, dass es so spät da war. Aber es ist da als eine Hilfe. Als eine Hilfe. Geht selbst durch das Outline. Und die heilige Salbung wird euch lehren. Ihr werdet verstehen. Die Augen eures Herzens werden erleuchten. Der Herr wird uns Weisheit und Verständnis geben. Lobt den Herrn. Und in Bezug auf unser Reden. Punkt C. Geht durch das Wort und das Outline, vergleicht es mit dem Wort, und dann werdet ihr verstehen. Morgen können wir noch ein bisschen darüber mitteilen, nicht im Detail, nur etwas, ein paar Punkte. Aber heute wollte ich ein bisschen mehr ins Detail gehen und zu sehen und zu verstehen und hineinzugehen, was der Herr uns hier zu erklären versucht. Ja, denkt an das Gesetz. Es ist wunderbar, weil ihr dieses wunderbare Leben in euch habt. Lasst uns beten.